Wer hat von euch schon mal die Sendung mit der Maus gesehen? Die Lach- und Sachgeschichten aus dem Kinderfernsehen? Oh, doch, eine ganze Menge. Ich auch ganz oft. Ich habe die mit meinen Kindern sehr gerne zusammen gesehen. Im Vorspann wird immer erzählt, was in der aktuellen Sendung drankommt. Und dann wird der Vorspann wiederholt in einer anderen Sprache. Und ich habe immer versucht, schon nach den ersten Worten zu raten, um welche Sprache es sich handelt. Und meistens habe ich richtig gelegen. Wer mich kennt, weiß, ich bin kein Zahlenmensch. Sprache dagegen interessiert mich umso mehr. Ich bin fasziniert von der Vielfalt der Sprachen. Interessanterweise teilt man die Sprachen ja ein in verschiedene Sprachfamilien. Und das bedeutet, Sprachen können miteinander verwandt sein. Dann gibt es in diesen Sprachen auch Familienähnlichkeiten, gemeinsame Traditionen und Regeln. Oder Sprachen gehören zu ganz unterschiedlichen Sprachfamilien. Dann sind sie sich untereinander auch ziemlich fremd. Was denkt ihr, wie viele Sprachfamilien haben wir heute in der Lesung des Pfingstberichts gehört? Was meint ihr? Drei, sagt jemand. Es waren zwei Sprachfamilien. Also wahrscheinlich ist euch einigermaßen klar, Deutsch, Plattdeutsch, Englisch, die gehören zur indogermanischen Sprachfamilie, aber auch Farsi gehört mit dazu. Deutsch und Farsi sind also miteinander verwandt, wenn auch nur sehr entfernt. Dagegen Shona und Igbo, die gehören zur Sprachfamilie, zur Niger-Kongo-Sprachfamilie, eine andere große Familie. So wie in Familien, so ist auch die Sprache immer in Bewegung. Sprache entwickelt sich ständig weiter, verändert sich. Bei einer Familie mag es ja sein, dass eine Zeit lang vor allem solche Menschen geheiratet haben, die sich in der Nähe gefunden haben. Aber allzu große Nähe ist gefährlich. Es muss immer wieder Austausch geben, muss immer wieder frisches Blut geben, denn das hält Familie gesund. Manche ärgern sich ja darüber, dass Sprache sich verändert. Aber die können sich ärgern, so viel sie wollen. Es ist trotzdem so, sie werden es nicht verhindern können. Ich bin zweisprachig aufgewachsen. Meine Muttersprache ist Hochdeutsch und meine Vatersprache ist Plattdeutsch. Meine Frau ist zwar in Oldenburg geboren, so wie ich, aber sie hat als Kind auch in Hessen, in Schwaben und in Berlin gelebt. Das heißt, sie hat auch so ein paar neue Ausdrücke und Wörter mit in die Ehe gebracht. Unsere Kinder verstehen leider überhaupt kein Plattdeutsch mehr. Sehr schade. Sie können gut Hochdeutsch sprechen. Das haben sie natürlich zu Hause gelernt. Aber sie sind auch mindestens zweisprachig geprägt. Denn wir haben zu Hause auch viel Englisch mit ihnen gesprochen und sie haben in der Schule einen zweisprachigen Unterricht gehabt, Deutsch und Englisch. Also können sie gut Hochdeutsch sprechen, mittlerweile auch viel besser Englisch als ich. Aber wenn meine Kinder untereinander reden, das ist vielleicht ein komisches Sprachgemisch, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Die sprechen Englisch und Deutsch und Ruhrpottdeutsch natürlich, denn sie sind in Gelsenkirchen aufgewachsen. Dazu kommt noch Jugendslang und Fachchinesisch. Ich stehe daneben und schüttel den Kopf und denke, wie kann man so reden? Aber man kann. Das Schönste an der Vielfalt der Sprachen war für mich immer, wenn ich auf internationalen christlichen Konferenzen war. Denn da konnte ich spüren, trotz all der vielen unterschiedlichen Sprachen verstehen wir uns doch. Wir sind eine Einheit bei aller Vielfalt. Uns verbindet etwas, das größer ist als unser Wortschatz. Was uns verbindet, das ist Gottes Geist. Auch wenn wir nicht alle dieselbe Sprache sprechen, kommen wir uns doch gegenseitig nahe. Ja, und manchmal zwingt uns gerade die Unterschiedlichkeit der Sprachen dazu, dass wir andere Mittel einsetzen als nur unsere Wörter, dass wir unsere Hände gebrauchen, unsere Gestik, also einladende Gesten machen, jemandem auf die Schulter klopfen, eine Tasse Tee einschenken und was da sonst an Gesten ist. oder unsere Mimik, unsere Augenbrauen einsetzen. Letzten Endes ist das immer die Sprache des Herzens. All das, was auch sonst zu unserer Ausdrucksfähigkeit gehört, Gestik, Mimik, aber im Alltag vielleicht ein bisschen verkümmert ist, das kommt dann zum Einsatz, wenn wir nicht mehr die Worte haben, die der andere hat. Und vielleicht hat das ja mit dazugehört zur Erfahrung von Pfingsten. Gottes Heiliger Geist bewegt nicht nur die Zungen und die Ohren, sondern vor allem unsere Herzen. Und er schenkt uns ein gegenseitiges Verständnis, ein Einverständnis, das über Vokabeln und Grammatik weit hinausgeht. Übrigens, auch die Bibel erzählt uns im ersten Buch Mose, Kapitel 10, von einer ganz natürlichen Entwicklung der verschiedenen Sprachen und Völker. In einer langen Aufzählung heißt es da immer wieder, das sind die Söhne von XY nach ihren Sprachen, Geschlechtern und Völkern. Und dann kommt der nächste Stamm, das sind die Söhne von XY mit ihren Sprachen, Geschlechtern und Völkern und so weiter. Aber danach, da kommt ein ganz anderes Kapitel. Eine Geschichte, die vom Weg der Menschheit und ihrem Streben nach Einheit ein ganz anderes Bild vermittelt. Und ich lese euch nun vor aus 1. Mose, Kapitel 11, die Verse 1 bis 9. Es hatte aber alle Welt einerlei Zunge und Sprache. Als sie nun nach Osten zogen, fanden sie eine Ebene im Lande Shinar und wohnten daselbst. Und sie sprachen untereinander, wohlauf, lasst uns Ziegel streichen und brennen. Und sie nahmen Ziegel als Stein und Erdharz als Mörtel. Und sprachen, wohlauf, lasst uns eine Stadt und einen Turm bauen, dessen Spitze bis in den Himmel reiche, damit wir uns einen Namen machen, denn wir werden sonst zerstreut in alle Länder. Da fuhr der Herr hernieder, dass er sähe die Stadt und den Turm, den die Menschenkinder bauten. Und der Herr sprach, siehe, es ist einerlei Volk und einerlei Sprache unter ihnen allen. Und dies ist erst der Anfang ihres Tuns. Nun wird ihnen nichts mehr verwehrt werden können von allem, was sie sich vorgenommen haben zu tun. Wohlauf, lasst uns herniederfahren und dort ihre Sprache verwirren, dass keiner des anderen Sprache verstehe. So zerstreute sie der Herr von dort in alle Länder, dass sie aufhören mussten, die Stadt zu bauen. Daher heißt ihr Name Babel, weil der Herr daselbst verwirrt hat aller Länder Sprache und sie dort zerstreut hat in alle Länder. Es hatte aber alle Welt einerlei Zunge und Sprache. Das ist ja eigentlich ein seltsamer Einstieg in die Geschichte, wenn nur ein Kapitel vorher von einer Vielzahl von Sprachen und einer ganz normalen Sprachentwicklung die Rede war. Aber offensichtlich geht es hier um etwas anderes als um gemeinsame Vokabeln. Wir sehen in dieser Geschichte eine Menschheit, die auf dem Weg ist, etwas ganz Großes zu leisten. Ihr Zug Richtung Osten gibt nicht nur einfach eine Himmelsrichtung an, sondern ihr Weg ist ein Aufbruch. Es geht in die Zukunft. Ihr Weg ist ein Fortschritt. Das Alte wird zurückgelassen. Und als sie auf diesem Weg die Ebene China erreichen, da sind sie auf einem Level angekommen, mit dem sie noch längst nicht zufrieden sind. Sie wollen noch viel höher hinauf und sie trauen sich auch einen sagenhaften Aufstieg zu. Wohlauf, lasst uns, so spornen sie sich gegenseitig immer wieder an. Auf, aufwärts, das ist die Richtung. Auf, lasst uns eine Stadt und einen Turm bauen, dessen Spitze bis in den Himmel reiche. Ihr Selbstbewusstsein ist riesengroß und sie haben auch Grund dazu, denn diese Menschen sind wirklich fortschrittlich. Sie finden Baustoffe, die vorher noch niemand benutzt hat. Und sie erfinden neue Baumethoden, die es vorher noch nicht gegeben hat. Baumethoden, mit denen sie ihr Baumaterial immer wieder nachproduzieren können, in großem Tempo. Diese Leute arbeiten gewissermaßen in einem frühzeitlichen Silicon Valley. Nur, dass ihr Baustoff nicht Silizium ist, sondern Bitumen, also Erdharz. Und ihre Bausteine sind keine Chips, sondern gebrannte Ziegel. Und tatsächlich in der China-Ebene, also im Euphrattal, da hat die Menschheit zum ersten Mal begonnen, mit Ziegelsteinen zu bauen, statt die Steine aus dem Fels rauszuhauen. Und sie haben diese Ziegel mit Bitumen verbunden, um ihre Gebäude fest und haltbar zu machen. Eine großartige Kulturleistung, ein Riesenfortschritt. Und gibt es daran was auszusetzen? Ist die Bibel etwa fortschrittsfeindlich? Will sie die Menschen klein halten? Nein, das hat der Schöpfer in die Menschheit hineingelegt, dass sie sich weiterentwickeln will. Das zeigt ja gerade das vorige Kapitel. Fortschritt gehört zur Menschheit von Anfang an dazu. Das Problem liegt an einer ganz anderen Stelle. Habt ihr gehört, womit die Himmelsstürmer ihren Turmbau begründen? Wohlauf, lasst uns einen Turm bauen, dessen Spitze bis an den Himmel reiche, damit wir uns einen Namen machen, denn wir werden sonst zerstreut in alle Länder. Spürt ihr, was die treibende Kraft ist bei diesem Riesenprojekt? Das ist Angst. Es ist die Angst, dass ihnen alles auseinanderfliegt, wenn es ihnen nicht gelingt, etwas ganz Großes zu machen. Make humankind great again, das ist ihr Motto. Die Menschen, die scheinbar so stark, so geeint, so zielstrebig auftreten, die spüren deutlich, wir haben überhaupt keinen echten Zusammenhalt. Uns droht die Zerstreuung. Die Fliehkräfte, die uns in alle Winde davonjagen, sind viel stärker als unsere eigene Bindungskraft. Es reißt uns auseinander, es sei denn, wir tun was dagegen, wir tun was ganz Großes. Was bedeutet das, wenn die Fliehkräfte stärker sind als der Zusammenhalt? Das bedeutet, diesen Menschen fehlt die gemeinsame Mitte. Oder anders gesagt, außer sich selbst haben die nichts, was sie zusammenhalten könnte. Tatsächlich sind sie ständig mit sich selbst beschäftigt. Auf, lasst uns, heißt es immer wieder. Aber das sind ja nur Selbstgespräche. Im Gespräch mit Gott sind sie offensichtlich gar nicht mehr. Gott kommt nicht vor in ihren Gesprächen und ihren Gedanken und ihren Plänen. Sie sind ganz bei sich selbst. Aber genau darum fehlt ihnen die Mitte. Und so treibt sie auseinander. Ja, es sei denn, sie tun was ganz Großes und so kommt dann der Turm ins Spiel. Ein Turm, mit dem sie sich selbst einen Namen machen wollen. Kann das gut gehen? Ein Turm, mit dem man sich selbst einen Namen macht als verbindende Mitte? Es gibt ja viele Türme, die den Namen eines Menschen tragen. Der Eiffelturm zum Beispiel. Wahrscheinlich habt ihr an einen anderen gedacht, der mit T anfängt. Aber das heißt doch nichts anderes, als dass wir die fehlende Mitte durch uns selbst ersetzen. Wir machen uns einen Namen. Wir sind die Mitte. Wir machen uns einen Namen. Das sichert uns unseren Zusammenhalt, unser Fortbestehen. Wir machen. Und dann muss es natürlich ein Turm sein, dessen Spitze bis an den Himmel reicht. Und das heißt, in der Vorstellung dieser frühen Menschen ein Turm, der sich bis in die göttliche Sphäre erhebt. Wir machen uns einen Namen, indem wir uns selbst an Gottes Stelle setzen. Merkt ihr, wie modern diese Geschichte ist? Wie diese tausende Jahre alte Geschichte genau das widerspiegelt, was wir heute sehen? Aber merkt ihr auch, mit welchem hintergründigen Humor die Bibel diese Geschichte fortsetzt? Da fuhr der Herr hernieder, dass er sähe die Stadt und den Turm, den die Menschen bauten. Die Menschen sind so stolz auf ihren super Turm und sie wähnen sich schon im himmlischen Äther angekommen. Aber in Gottes Perspektive ist das Ding so winzig klein, dass er erstmal herniederfahren muss, um zu sehen, was ist denn das für eine Sandburg, die da basteln? Muss Gott sich in seiner Existenz bedroht fühlen? Nur weil die Menschen in der Lage sind, Ziegelsteine aufzuschichten oder Raketen ins Weltall zu schießen oder sich selbst mit künstlicher Intelligenz komplett verrückt zu machen, wackelt Gottes Thron? Immerhin sieht er sich genötigt, der Sache einen Riegel vorzuschieben. Er stiftet eine Sprachverwirrung und führt damit genau das herbei, was die Menschen ja so befürchtet hatten, eine Zerstreuung der Menschen über die ganze Erde. Interessanterweise gibt es diese Geschichte nicht nur in der Bibel. Der Turm, dessen Spitze bis in den Himmel reicht, der kommt in den Sagen und Mythen eigentlich aller Kulturen vor. Diese Geschichte gibt es in Afrika, in Indien, in Südamerika, überall ist sie zu finden. Aber überall ist das Ende der Geschichte anders als in der Bibel. Anders als in der Bibel wird nämlich überall der Turm von den Göttern zerstört und die Turmbauer werden ausgerottet, getötet, weil sie als wirkliche Bedrohung angesehen werden. Nur in der Bibel endet die Geschichte mit der Sprachverwirrung. Gott muss sich vor den Menschen nicht schützen. Die Menschen sind ihm noch nie zu nahe gekommen. Er will sie nicht zerstören. Gott muss die Menschen vor sich selbst schützen. Sonst kennen sie keine Grenze mehr. Denn eine Menschheit, die Gott ersetzt durch ihre eigene Großartigkeit, die ist dann ja sich selber ausgeliefert. Und wir sehen jeden Tag, was das bedeutet, wenn die Menschen sich selbst ausgeliefert sind. Der menschliche Geist mit all seinem Können, mit seinem technologischen Fortschritt, der könnte ein Segen sein, wenn denn Gott die Mitte unseres Lebens, unseres Denkens und Wollens wäre. Aber stattdessen führt das Streben nach Großartigkeit immer wieder in die Katastrophe, in Elend und Zerstörung. Sprachverwirrung ist die Konsequenz. Und es ist fast so, als ob Gott die Menschen von sich selbst, also die Menschen untereinander von sich selbst auf Abstand halten wollte, damit sie sich selbst nicht zerstören. Was für ein Gegenteil ist dazu die Pfingstgeschichte? Gott, der unerreichbar über allen Himmeln thront, ist uns Menschen ganz nahe gekommen. So wie er uns in Jesus ganz nahe war, so ist er jetzt in seinem Heiligen Geist ganz nahe bei den Menschen, bei allen, die sich dafür öffnen. Gottes Geist ist die Mitte geworden und mit einem Mal können Menschen wieder hören und verstehen. Mit eigenen Ohren können sie hören und verstehen, dass Gott diesen Jesus zum Herrn und zum Retter gemacht hat. Er, Jesus, ist die Mitte, die uns das Leben erhält. Amen.